Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Blei ist ein Schwermetall. Dunkelgrau bis schwarz, schwer, dicht und giftig. Gleichzeitig aber auch formbar und flexibel und schwer belastbar. Blei wird deshalb auch im Politikjargon ganz gerne verwendet, wenn von bleiernen Zeiten die Rede ist. Ja, so von einer Zeit, der ein Politikstil, eine Idee und vielleicht auch nur eine Person ihren Stempel aufgedrückt hat oder aufdrückt. Manche sagen, wir würden nämlich jetzt gerade 2017 in bleiernen Zeiten leben, mit der gleichen alternativlosen Kanzlerin seit 12 Jahren. Ganz sicher aber haben viele die 80er und 90er Jahre als bleierne Zeit wahrgenommen, denn die gehörten einem Mann, dessen Tod wir am Freitag zu beklagen hatten, nämlich dem deutschen Kanzler, dem Einheitskanzler, dem vielleicht bleiernen Kanzler Helmut Kohl. Schauen wir mal mit etwas Abstand, 2 Tage nach seinem Tod, wer das war und was er hinterlässt. Eine Stunde History hier, auf geht's.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Tja, Matthias, wo fangen wir an bei diesem Mann? Helmut Kohl, Einheitskanzler, Europabauer, Spendenaffäre aber auch. Haben wir alles in den letzten 2 Tagen schon gehört. Fangen wir deshalb vielleicht doch privat an. Mhm. Wie war Helmut Kohl drauf?
Ich habe das Glück gehabt, kann man schon sagen. Ich habe ihn ganz gut kennengelernt bei Dreharbeiten zu einem Film. Das ist jetzt mal egal, was das war. Da habe ich einen Menschen kennengelernt, der tatsächlich sehr zweigespalten war. Einerseits kannten wir alle aus dem Fernsehen den etwas polternden, manchmal etwas unwirschen, unfreundlichen, abweisenden, großen, starken Mann, der also gegen Journalisten insbesondere sehr komisch reagieren konnte. Und andererseits habe ich aber in seinem Büro sitzen in Berlin, er war gerade abgewählt worden, aber natürlich noch im Bundestag, einen extrem freundlichen, extrem zuvorkommenden, interessierten, aufmerksamen, lachenden, scherzenden Mann erlebt, der sich sehr um mich gekümmert hat, der mich sehr, sehr schnell vereinnahmt hat, obwohl ich ihn niemals gewählt habe, auch völlig anderer politischer Meinung bin als er. Aber ich habe dort einen extrem freundlichen Menschen kennengelernt. Dann klingelte das Telefon und ich wollte schon los und aus dem Zimmer rausgehen. Ich meine, es geht mich ja nichts an. Da war seine Frau am Telefon, die lebte damals noch. Es war ungefähr ein Vierteljahr ungefähr vor ihrem Tod. Und dann habe ich dort ein wirklich sehr, sehr liebevolles Gespräch zwischen den beiden tatsächlich mit belauscht. Er hat mich nicht rausgeschickt. Und alles in allem muss ich dann sagen, als das Gespräch zu Ende war, hatte ich einen ganz anderen Eindruck von diesem Mann. Und der war eben tatsächlich etwas positiver als den ich vorher von ihm hatte.
16 Jahre Kanzler, mein Lieber, bleibt man aber trotzdem jetzt nicht wegen netter Telefonate mit der Ehegattin und einen korrekten Umgang mit Journalisten. Also er muss schon mehr getan haben, um im Sattel zu bleiben.
Also dieser Typ war knallhart. Ich will jetzt mal eine Geschichte erzählen, die er uns dann auch erzählt hat. Und zwar geht es in den September 1989. Damals waren etwa 5000 Menschen in der Botschaft der Deutschen in Ungarn, in Budapest. Und Helmut Kohl liegt nachts in seinem Bettchen, wacht auf im Bundeskanzler-Bungalow in Bonn und hat tierische Schmerzen. Es tut ihm wirklich der ganze Bauch weh und er rast also geknüpft im Bademantel mit Latschen vorne zur Wache und lässt sich mit Blaulicht ins nächste Krankenhaus fahren. Dort sagen sie ihm, also sie haben es an der Prostata, wir müssen sie morgen früh um 8 operieren. Daraufhin springt er aus dem Bett, sagt, sind sie verrückt geworden, das kommt überhaupt nicht in Frage, ich habe Parteitag. Und auf diesem Parteitag muss ich erscheinen. Und wenn ich da nicht erscheine, dann gelte ich als Feigling. Und dann setzen die mich ab. Also hat er sich voll pumpen lassen mit Schmerzmitteln. Es tat ihm, wie er gesagt, aber immer noch höllisch weh. Und er ist dann zu diesem Parteitag nach Bremen gefahren. Der fand statt am 11. September 1989. Das ist ein wichtiges Datum, weil an dem gleichen Tag machten die Ungarn die Grenze auf, sodass er auf dem Parteitag sagen konnte, ich bin der Kanzler, der die Deutschen, die Ostdeutschen, die DDR-Deutschen aus Ungarn herausholt, weil ich mit der ungarischen Regierung das so verabredet hatte. Der Hintergrund war, dass er auf diesem Parteitag abgesetzt werden sollte von seiner innerparteilichen Kritik. Heiner Geißler, Rita Süssmuth, Norbert Blüm, Lothar Späth, die saßen da alle und hatten schon Kratzfüßchen gemacht, um also tatsächlich eine Opposition aufzubauen. Und dann machte er etwas, wo ich dann hinterher sagte, das ist wirklich unglaublich. Der saß da mit schweren Schmerzen auf dem Podium und setzte Heiner Geißler ab. Ja? Anstatt dass er sozusagen einer Revolte sich gegenüber sagt, gab es den Gegenschlag. Geißler wurde abgesetzt, Volker Rühe wurde neuer Generalsekretär und der Kohl war für alle Zeiten sozusagen in dieser Partei sakrosankt. Das finde ich knallhart gegen andere, aber eben auch wirklich gegen sich. Der Parteitag war zu Ende, Kohl geht 3 Wochen ins Krankenhaus. Deswegen steht der Genscher auf dem Balkon ein paar Tage später in Prag und sagt, ich bin hierher gekommen, ihn mitzuteilen und das jubelt alles.
Weil Kohl im Krankenhaus war.
Diese Jericho-Fanfare, die aus der Prager Botschaft kam in die ganze Welt, die hat eben der Genscher sozusagen auf sich vereinigen können und eben nicht der Kohl.
Damals Außenminister nebenbei, der Genscher.
Genau.
Helmut Kohl, unser Thema heute in der 1-Stunde History. Liebevoller Mann und harter Hund. Wir werden jetzt noch mehr erfahren über ihn in der nächsten Stunde.
Deutschlandfunk Nova.
329 Tage. So lange hat es gedauert, nach dem Fall der Mauer, bis die deutsche Wiedervereinigung zustande kam. Mittendrin Helmut Kohl, unser Thema heute in der 1-Stunde History. Und weil die Wiedervereinigung so ein Schlüsselmoment seines politischen Lebens war, wollen wir der Sache jetzt nochmal etwas mehr Raum hier gönnen. Ebenfalls mittendrin war damals Horst Teltschik, Kanzleramtschef von Kohl, enger Vertrauter und Autor des Buches 329 Tage, Innenansichten der Einigung. Hallo Herr Teltschik.
Hallo Herr Dichmann.
In Ihrem Buch, Herr Teltschik, da erzählen Sie die Geschichte von einem Mann namens Nikolai Portugalow, ein Russe, ein Berater der Kommunistischen Partei, auch Journalist. Man könnte sagen, quasi ein Mann aus dem Kreml. Der hat Sie damals in Bonn besucht, wenige Tage nachdem die Mauer unten war. Und er hatte Papiere dabei, Papiere mit einigen Fragen. Wie geht es weiter? Wie halten es die Deutschen und die deutsche Regierung eigentlich mit der deutschen Einheit? Und plötzlich kam der Ball ins Rollen. Kam der Anstoß zur deutschen Einheit von einem Mann aus dem Kreml, von dem inzwischen heute keiner mehr spricht?
Ja, sagen wir so, er hat einen Prozess ausgelöst, mhm. Also zumindest bei mir und über mich auch beim Bundeskanzler, denn Portugalow, den ich kannte ihn seit vielen Jahren. Er war offiziell Journalist, sprach sehr gut Deutsch, kam regelmäßig nach Deutschland. Wir hatten immer den Verdacht, dass er vom KGB ist.
Mhm.
Später, also
ein Spion praktisch.
Fuhren wir auch, dass er sogar General des KGB war.
Mhm.
Aber er kam immer und ich habe immer ein Gespräch mit ihm verabredet, weil er für mich die Wetterfahne aus Moskau war. Und er hat aber immer die offizielle Linie der sowjetischen Führung vertreten. Und plötzlich kam er an dem besagten Tag und hatte handbeschriebenes Papier in der Hand und sagte, sie hätten viele Diskussionen gehabt über die Zukunft Deutschlands und er hätte eine Reihe von Fragen, die er mir vortragen würde. Ich sollte sie dem Bundeskanzler vorlegen und von ihm die Antworten an ihn zurückleiten. Er würde sie dann an höchster Stelle in Moskau übermitteln. Er hat nie definiert, was er unter höchster Stelle meinte. Später war klar, das war Herr Falin, damals Sekretär des Zentralkomitees für internationale Beziehungen. Und die hatten Fragen aufgelistet, wie zum Beispiel, ob wir für eine Konföderation seien und so weiter. Und also alles Fragen, die im Zusammenhang mit dem Thema deutsche Einheit standen. Also auch, ob wir für einen Friedensplan offen seien. Und das hat mich elektrisiert, weil ich mir dachte, da kommt ein Mann, den ich seit vielen Jahren kenne, der immer die offizielle Linie vertreten hat und der stellt plötzlich Fragen zur deutschen Einheit. Und ich habe dem Bundeskanzler gesagt, wenn in Moskau schon über deutsche Einheit gesprochen wird, dann ist es höchste Zeit, dass wir das auch tun.
Und dann geht Helmut Kohl vor den Deutschen Bundestag, so knapp 3 Wochen, nachdem die Mauer unten war, und hält die weltberühmte, muss man sagen, 10-Punkte-Rede. Da beschreibt er eben, wie die DDR und die BRD zusammenwachsen könnten und denkt praktisch laut auch über die deutsche Einheit nach. Was hat diese Rede damals für ein Echo ausgelöst?
Ja, das Echo war gewaltig, weil die Rede natürlich wie eine Bombe einschlug. Helmut Kohl war praktisch der erste Politiker, nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten Westen, der dann plötzlich von der deutschen Einheit sprach. Und er hatte auch, und das war so verabredet, niemand darüber unterrichtet, weder in seiner eigenen Partei, noch unseren Außenminister Genscher, noch die alliierten Partner, also die 4 Siegermächte, sodass es für alle eine Riesenüberraschung war. Und was übersehen wurde von vielen, die die Rede dann versucht haben zu verstehen und zu analysieren. Die Rede enthielt keinen Zeitplan, also wie schnell die Einheit erwarten und erreichen wollen. Und wenn Sie sie lesen, es war ein Stufenplan. Und wir haben sogar Vorschläge aufgenommen, zum Beispiel von dem DDR-Generalsekretär und Ministerpräsidenten Modrow, wie zum Beispiel das Thema Vertragsgemeinschaft. Wir wussten zwar nicht, was eine Vertragsgemeinschaft ist, aber wir haben es aufgenommen, weil wir uns gedacht haben, damit reduzieren wir den Widerstand der DDR und damit ein Stück auch Moskaus. Und wenn es soweit käme, dann fällt uns dazu schon was ein.
War das auch der Grund, warum Helmut Kohl, und Sie waren glaube ich auch dabei, Herr Teltschik, dann nach Dresden gegangen sind, um sich eben dort mit dem DDR-Regierungschef Hans Modrow zu treffen? Was haben Sie da verhandelt?
Ja, das war das erste Treffen mit Herrn Modrow, und die Erwartung des Bundeskanzlers war eine ganz schlichte. Herr Modrow war nun der neue Chef in der DDR. Die DDR befand sich in einer chaotischen Situation. Sie war wirtschaftlich mehr oder weniger und finanziell bankrott. Insgesamt haben 1989 240.000 DDR-Bürger die DDR verlassen, wenn Sie sich an die Bilder erinnern, über Prag, über die Botschaft in Prag, in Warschau und dann vor allem in Ungarn. Und wir wollten eigentlich von Modrow erfahren, ich war bei diesem Gespräch dabei, ja, was er denn nun vorhat, in der DDR zu tun? Welche Wirtschaftsreformen will er durchführen? Will er politische Reformen durchführen? Was ist eigentlich seine Perspektive für eine Reformpolitik in der DDR? Das Ergebnis war tief enttäuschend.
Wieso?
Weil ich sagte nach diesem Gespräch spontan zum Bundeskanzler, er kann es nicht, Sie können ihn vergessen. Er weiß nicht, was in seinem eigenen Land eigentlich vor sich geht, wie er die DDR weiterentwickeln will. Da kann man keinerlei Vorschläge. Er hat das Gespräch begonnen mit dem Vorlesen eines Papiers von einer Viertelstunde etwa. Das hat man früher in den Warschauer Paktstaaten immer gemacht, dass der Generalsekretär ein Papier vorgetragen hat.
Frontalunterricht, könnte man sagen.
Ja, was im Politbüro abgestimmt war. Mhm. Und das, was er vortrug, war Eierkuchen, Friede, Entspannung, Eierkuchen, Zusammenarbeit, Abrüstung, Rüstungs-, also wirklich Eierkuchen. Also nichts, was wirklich brisant war.
Im Gegensatz dazu wurde Helmut Kohl damals Bundeskanzler von den Leuten, von den stinknormalen Bürgern auf der Straße in Dresden total euphorisch, regelrecht könnte man sagen, begrüßt. Und Helmut Kohl hielt am gleichen Abend noch spontan eine Rede zu Füßen der Frauenkirche in Dresden. Hören wir da mal rein.
Und auch das lassen Sie mich hier auf diesem traditionsreichen Platz sagen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Aber, liebe Freunde, die Selbstbestimmungsrecht macht für die Deutschen nur einen Sinn, wenn wir auch die Sicherheitsbedürfnisse der anderen dabei nicht aus den Augen lassen. Das Haus Deutschland, unser Haus, muss unter einem europäischen Dach gebaut werden. Das muss das Ziel unserer Politik sein.
Helmut Kohl in Dresden am 19. Dezember 1989, wenige Wochen nach dem Mauerfall. Helmut Kohl, rest in peace, eine Stunde History hier über sein politisches Leben.
Deutschlandfunk Nova.
1989, 1990. Die entscheidenden Tage zur deutschen Wiedervereinigung und mittendrin der Bundeskanzler und sein Kanzleramtschef Helmut Kohl, der eine verstorben am Freitag, Horst Teltschik, der andere heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History hier. Wir zeichnen den Weg zur deutschen Einheit weiter nach, Herr Teltschik, und landen jetzt im Februar 1990. Da fliegt Helmut Kohl nach Moskau zu Michail Gorbatschow, dem Präsidenten der wackelnden Sowjetunion, und die beiden treffen sich noch einmal dann im Juli tief im Kaukasus, wo Gorbatschow sein persönliches Ferienhaus hatte. Was gab es zu besprechen?
Ja, es gab eine Fülle von Themen zu besprechen. Das war nicht nur die Frage der deutschen Einheit. Dafür hatte Generalsekretär Gorbatschow im Februar 1990 grünes Licht gegeben mit der überraschenden und erfreulichen Aussage, dass es Sache beider deutschen Regierungen sei, ob sie sich vereinigen wollen, wann sie sich vereinigen wollen, wie sie sich vereinigen wollen und wie schnell sie sich vereinigen wollen. Damit war eine Grundsatzentscheidung getroffen. Aber was Helmut Kohl in seiner Dresdner Rede ja auch angedeutet hat, es ging um die wichtige Frage für die Sowjetunion zu dem damaligen Zeitpunkt, wie sieht die Sicherheit zukünftig aus? Das heißt, das Schlüsselthema war, soll ein geeintes Deutschland Mitglied der NATO bleiben, ja oder nein? Das musste geregelt werden. Die Reduzierung der Bundeswehr, dann die Frage, wenn es zur Einheit kommt, wie ist es mit den NATO-Truppen, also mit den alliierten Truppen in Berlin und Deutschland, beziehungsweise unser Interesse war von Anfang an, dass die sowjetischen Truppen sich aus der DDR zurückziehen. Es waren immerhin 370.000. Mit allem drum und dran war unsere Einschätzung, haben wir 1 Million Russen in der DDR, die wir ja nicht unbedingt behalten wollten. Es gab also eine Fülle von Fragen, die geklärt werden mussten. Und das erfolgte dann abschließend im Kaukasus im Juli 1990.
Da gibt es so Bilder von Kohl und Gorbatschow, ganz idyllisch, beim Spaziergang am Fluss tatsächlich und so weiter. Waren das Kumpels, kann man das so sagen? Kamen die gut miteinander klar, Gorbatschow und Kohl?
Ja, Sie müssen sehen, das war gewissermaßen die Abschlussphase der Verhandlungen, denen ja vieles vorausgegangen war. Also beispielsweise war ich im Auftrag von Helmut Kohl Anfang Mai in Moskau, um über einen Kredit mit Moskau zu verhandeln, zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Kopper von der Deutschen Bank und mit Herrn Röller von der Dresdner Bank. Wir hatten, der Bundeskanzler hatte im April Gorbatschow vorgeschlagen, einen Vertrag zu verhandeln für ein geeintes Deutschland mit der Sowjetunion über die zukünftigen Beziehungen, ein Vertrag, der aber vorher verhandelt wird und erst danach dann aber ratifiziert wird. Mhm. Und der enthält klare sicherheitspolitische Garantien für die Sowjetunion. Und das waren alles zentrale Punkte. Auch wir hatten einen Sondergipfel der NATO vor dem Kaukasus, der eine wichtige Aussage getroffen hat, nämlich dort hat die NATO wörtlich gesagt, wir reichen die Hand zur Freundschaft den Warschauer Paktstaaten. Das musste ja alles vorab durchgeführt werden.
Das heißt, die wichtigen Themen waren schon verhandelt.
Zu schaffen.
Ja, das heißt, die wichtigen Themen waren schon verhandelt, als Kohl und Gorbatschow dann aufeinander trafen.
Genau, und Sie müssen nur eines sehen, das Problem lag nicht nur auf unserer Seite. Vor dem Kaukasus gab es einen KPdSU-Parteitag. Und auf diesem Parteitag haben zum ersten Mal in der Geschichte der Sowjetunion über 1000 Mitglieder des Zentralkomitees gegen Gorbatschow gestimmt. Also die große Sorge war, überlebt er überhaupt diesen KPdSU-Parteitag oder gibt es einen Putsch gegen ihn? Glücklicherweise ist es umgekehrt gewesen. Ihm ist es gelungen, den wichtigsten Gegenspieler, Herrn Ligatschow, aus dem Politbüro rauszuwerfen. Er kam also auch erleichtert auf dem Hintergrund der Lage in der Sowjetunion zu uns. Und so insofern war er entspannt, Helmut Kohl war entspannt, weil er wusste, wenn der Generalsekretär in seine Heimat einlädt, und das war ja seine Heimat, dann will er keinen Streit. Verstehen Sie? Mhm. Allein die Ankündigung, das Treffen ist in meiner Heimat, habe ich zum Bundeskanzler gesagt, das ist ein gutes Signal. Dann will er keinen Streit, sonst geht er nicht in seine Heimat.
Sagt Horst Teltschik, Kanzleramtschef unter Helmut Kohl, dem wir heute eine Stunde History hier widmen in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Teltschik.
Gerne.
Er war Staatsmann im Großen, keine Frage. Die deutsche Wiedervereinigung, sein großes Projekt, haben wir eben besprochen. Aber Helmut Kohl musste natürlich auch nach innen Politik betreiben. Und im Inneren, da haben ziemlich viele versucht, den Kohl fertig zu machen. Nicht zuletzt sein Vorgänger als Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der hat kein gutes Wort an Helmut Kohl gelassen.
Ich kann nur sagen, er muss noch sehr viel fachlicher Politik dazu lernen, ob das Außenpolitik ist oder Wirtschaftspolitik oder Finanzpolitik oder Sozialpolitik. Einstweilen bleibt er mehr im Allgemeinen.
Also im Grunde musste er alles noch lernen. Matthias ist jetzt hier beim Studio. Helmut Kohl gefiel sich aber auch so ein bisschen in dieser Rolle, oder? Er gegen den Rest der Welt.
Naja, ob er sich gefallen hat, weiß ich nicht. Er hat sie jedenfalls angenommen und er war dann doch auch der Meinung, er hat es dann allen gezeigt. Wir haben mit ihm gedreht, das habe ich ja eben schon mal gesagt, in Moskau auf dem Roten Platz, dem Herzen der kommunistischen Welt. Und wir haben das um Mitternacht gemacht, den ganzen Platz abgesperrt. Es war stockendunkel. Der Kreml war vom Haus, Kaufhaus Gumm gegenüber mit allem, was an Licht da war, beleuchtet. Und Helmut Kohl wanderte entlang der Kameras ganz alleine mit hallendem Schritt über diesen Roten Platz. Und darunter sagte er: Und ich, dieser Thor aus der Pfalz, der nicht richtig reden kann, der überhaupt keine Ahnung hat, der keine Fremdsprachen spricht, ich mache diese Riesenpolitik. Und dann habe ich mir so dahinter gedacht, Edge, ja, ich habe es allen gezeigt. Also er ist damit zu Rande gekommen, aber es hat ihn auch natürlich lange Zeit genervt.
So eckig und problematisch und stur er manchmal so im Inneren wirkte, so gut kam er dann aber eben auch mit den ausländischen Staatsmännern klar. Ne? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ja, so mit Gorbatschow, wie du hast gerade seinen Besuch in Moskau auch erwähnt. Und das waren nicht die einzigen Beispiele dafür.
Also ich will mal einen noch rauspicken, neben vielen anderen. François Mitterrand, der war ja Sozialist, er war konservativ. Also er hatte auch sehr viele Freunde im gegenseitigen, im anderen politischen Lager, wollte ich sagen. Er saß noch mit François Mitterrand in irgendeinem Landhaus und dann war da ein Teller Wurst aufgestellt und er nahm eine Gabel, pickte eine Wurst aus und hielt sie diesem Franzosen so hin und der war erstmal total pikiert und sagte, was will der Mann? Und dann hat er die Wurst genommen und dann war der Bann gebrochen, die Freundschaft war da. Und ich will jetzt mal eine Geschichte erzählen. 1984 standen François Mitterrand und Helmut Kohl in Verdun am Gebeinhaus. Das ist eine sehr bedrückende Szenerie gewesen zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg.
An die Schlacht von Verdun, über die wir ja auch schon mal eine Sendung
gemacht
haben.
Genau, die hatten wir hier schon mal in der Sendung. Dort sind also 130.000 nicht identifizierte tote Soldaten, nur mit ihren Gebeinen, deswegen heißt es Gebeinhaus. Und damals berichtete für die ARD Ulrich Wickert aus Paris, der Korrespondent, und der hat sich dann später mal an diese Szene erinnert, die wir alle noch vor Augen haben, nämlich wie die beiden auf einmal Händchen halten vor den Gräbern stehen. Und das ist wirklich eine sehr ergreifende Geschichte. Ich zitiere: Später fragte ich François Mitterrand, wer denn von beiden die symbolische Geste initiiert habe. Mitterrand antwortete, er habe plötzlich das Bedürfnis gespürt, aus seiner Vereinsamung herauszutreten und mit einer Geste Helmut Kohl zu erreichen. Da habe er seine Hand ausgestreckt und Kohl habe sie ergriffen. Helmut Kohl hat mir dies später bestätigt. Der deutsche Kanzler war erleichtert über die Geste Mitterrands. Mitterrand, der seine Gefühle stets für sich bewahrte, blickte trotz seiner Gebärde weiter in sich, während Helmut Kohl in diesem beklemmenden Augenblick erleichtert zu dem Franzosen hinüberschaut, dankbar für diesen scheinbar kleinen Ausdruck von Menschlichkeit. Zitat Ende. Und das war tatsächlich so. Und dieser Handschlag von Verdun ist das gleiche Symbol wie der Kniefall von Willy Brandt in Warschau.
Deutschlandfunk Nova.
Man kann und muss über die Einheit sprechen, über die Zehn-Punkte-Rede, über Europa, über Gorbatschow und über die Rede zu Füßen der Dresdner Frauenkirche. Aber man kann und muss auch über das liebe Geld sprechen. Über Geld im politischen Leben von Helmut Kohl. Eine Stunde History hier. Denn Helmut Kohl war nicht nur in einen, sondern gleich in zwei große Spendenskandale verwickelt, die wir jetzt auseinanderklamüsern mit Journalist Hans Leyendecker, der mit Kollegen zusammen ein 600 Seiten starkes Buch zur CDU und ihren Skandalen veröffentlicht hat. Tag, Herr Leyendecker.
Tag, Herr Diechmann, grüße Sie herzlich.
Fangen wir mal 1983 an. Nur ein Jahr nach seinem Amtsantritt als Kanzler, da erlebt Kohl eine erste Spendenaffäre, von der, wie ich finde, heute gar nicht mehr so oft gesprochen wird. Nämlich die Flick-Spendenaffäre. Was war da los?
Es gibt eigentlich zwei gleich zu Beginn. Das eine ist die Flick-Affäre. Der Flick-Konzern war ein großer Konzern, der eine Steuerbefreiung haben wollte. Und um diese Steuerbefreiung zu bekommen, die halbe Republik damals geschmiert hat. Da sind dann Parteien und Politiker 26 Millionen bekommen. Und es stand damals auch in Rede, dass Dr. Helmut Kohl 565.000 Mark bekommen hätte. Mhm. Er hat gesagt, er kann sich nur einen Betrag über 115.000 erinnern. Das andere sei womöglich in die Partei gegangen. Dann gab es daneben parallel eigentlich eine große Parteispendenaffäre mit 1800 Verfahren. Da stellte sich damals heraus, dass die staatstragenden Parteien am Staat vorbeigearbeitet hatten. Die haben Geld nach Liechtenstein in die Schweiz geschafft und dann zurückgeholt. Und für die Spender hat das den Vorteil, die haben damals gemeinnützige Vereine gegründet. Und diese waren natürlich nicht gemeinnützig, sondern nur gemein. Aber für die Spender hat das den Vorteil, dass sie bis zu 50% des Geldes, was sie dann für CDU und FDP oder wen auch immer ausgaben, von der Steuer absetzen konnten. Diese Praxis flog auf und das hat ihn mit dieser ersten großen Geschichte verbunden.
Kohl musste ja auch damals dann sogar vor den Untersuchungsausschüssen des Mainzer Landtags, also in Rheinland-Pfalz, und auch vor dem Bundestag aussagen. Aber diese ganze Geschichte, das ist ja eigentlich unglaublich, was Sie da gerade beschrieben haben, Herr Leyendecker. So richtig gekratzt hat das an Helmut Kohl aber nicht.
Ja, damals schon. Also man vergisst so ein bisschen was. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Also die großen Verdienste bleiben, aber da ist auch das andere, das zu dem anderen gehört hat, wie er Geld eingesetzt hat. Und er ist damals, das ist tatsächlich ein bisschen in Vergessenheit geraten, ganz knapp daran vorbeigekommen, dass er als Angeklagter hätte vor Gericht erscheinen müssen. So ist er damals der Anklage entgangen und wenn er angeklagt worden wäre, hätte er als Kanzler zurücktreten.
Nett gemeint könnte man das Dusel nennen.
Ja, mhm. Das war so, ja.
Dann aber über ein Jahrzehnt später, da kam der Sündenfall, von dem sich Kohl nicht wieder erholen konnte, also zumindest nicht politisch erholen konnte, die große CDU-Spendenaffäre. Die CDU hatte unter Kohl jahrelang illegale Spenden kassiert und als das aufflog, hielt Kohl dicht und verschwieg die Namen der Spender. Was sagt das aus Ihrer Sicht, Herr Leyendecker, über Helmut Kohl aus?
Was sagt über ihn zum einen aus, dass er Geld immer eingesetzt hat als Machtinstrument. Für ihn gab es wir gegen die, Freund, Feind. Und aus seiner Sicht war es schon so, dass man Geld verwenden musste im politischen Kampf. Und dann ist ja diese berühmte Geschichte gekommen mit dem angeblichen Ehrenwort. Da ging es ja immer darum, das hat er dann auch im Ausschuss gesagt, ja, und er habe den Spendern sein Wort gegeben. Und das hat ja dann, Sie haben es eben gesagt, zum Bruch mit der Parteiführung jedenfalls geführt. Er ist ja nicht mehr Ehrenvorsitzender der Partei und das lag lange Zeit wie ein Schatten über allem, aber in diesen Tagen, wenn wir alle so auf das Leben von Helmut Kohl gucken, ist es auch nur ein Punkt.
Hat er denn aber eigentlich an genau diesem Punkt, als er dann aus der CDU mehr oder weniger rausgetrieben wurde, nochmal gekämpft wie ein politischer Löwe oder hat ihn das im Grunde kalt gelassen?
Kalt gelassen hat ihn das überhaupt nicht. Er war eigentlich völlig überrascht, denn er war ja so der geborene Anführer, der immer für die anderen alles gemacht hat, der denen die Wurstscheiben abgeschnitten hat oder der das Geld auch besorgt hat. Und dass die jetzt rangingen, dass die eigene Partei ihn in dieser Frage, wie er fand, demontierte, das fand er ungeheuerlich. Und da gab es ja diese, wie ich finde, ungeheuerlichste Geschichte, wie er dann Schäuble, der damals Parteivorsitzender war, aus diesem Amt gedrängt hat. Das hat er mit so einer 100.000-Mark-Spende gemacht, die von diesem Waffenmenschen Schreiber gekommen ist.
Dabei waren die beiden auch mal Freunde gewesen.
Die waren mal Freunde gewesen, aber die haben sich, also Schäuble macht das hier hoch anständig, wie er immer gewesen ist, auch in diesen Tagen mit dem Nachruf, so gehört sich das auch, finde ich. Aber Schäuble war damals bei Kohl, um noch mal mit ihm zu reden, er war damals im Abgeordnetenbüro von Helmut Kohl, das war Januar 2000, glaube ich. Und er hat dieses Büro dann verlassen, hat gesagt, das werde ich nie mehr betreten, hier werde ich nie mehr hingehen. Und Kohl hat dann auch darüber resümiert, wie das eigentlich mit Schäuble war, und hat dann gesagt, das Zerbrechen dieses Verhältnisses gehört zu den bittersten Erfahrungen meines Lebens. Ob das wirklich so bitter für ihn war, weiß ich nicht, weil er hat eigentlich immer Freund-Feind gesehen und er hat ja viele Weggefährten verloren. Es gehört ja mit zur Tragik dieses Mannes, dass er viele seiner Vertrauten dann verloren hat oder mit denen nicht mehr reden wollte, mit denen nichts mehr zu tun haben wollte. Das waren alles, wenn es gegen ihn ging. Und ein Stückchen war das dann auch bei dem Versuch der CDU, Aufklärung sich zu verschaffen über das, wie es wirklich mit den Geldern und Dr. Helmut Kohl war.
Am Ende dieser Kohl-Ära stieg dann aus der Asche eine Frau namens Angela Merkel auf, die die Partei und das ganze Land ja genau genommen bis heute führt. Das ist vielleicht ein bisschen paradox dann zum Ende der Geschichte, oder? Dass ausgerechnet aus Helmut Kohls schwerstem Fehler dann diese Wiedergeburt der Partei entstanden ist.
Aus seiner Sicht ist, glaube ich, ziemlich verrückt, als diese Geschichte hochrief. Normalerweise ist es ja bei Affärengeschichten so, Journalisten breiten die aus und die Beteiligten dementieren. Die sagen, ist nichts dran oder muss man nicht ernst nehmen oder finden tausend Sachen. Und auf einmal war da die CDU, die das unglaublich ernst nahm. Das muss man auch sagen. Und die haben gesagt, das muss man alles unbedingt aufklären. Das sind ja alles auch ungeheuerliche Vorwürfe. Da war sie halt mittendrin. Sie war Generalsekretärin. Und sie hat dann ja ein bisschen das Denkmal mit so einem zerschmettert. Und ich glaube, er war damals mit ihr fertig. Und wenn das Bild, das ich von ihm habe, stimmt, wird er sich nie von dem, was sie damals gemacht hat, ganz befreien können. Aber es hat ja dann irgendwann so ein bisschen die Versöhnung gegeben. Es hat auch ein Stück Versöhnung mit der Partei gegeben. Und man muss aber auch immer sagen, es war ein schwer kranker gezeichneter Mann, der wirklich auch viel getragen hat. Und für ihn blieb dann sozusagen der Stolz, das hat er ja gesagt, das ist in diesen Tagen immer wieder zitiert worden, was er zur Einheit Deutschlands beigetragen hat. Und ich finde, auch dieser Stolz gehört sich auch so.
Sagt Hans Leyendecker über Helmut Kohl hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen, Herr Leyendecker.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova.
Am Anfang habe ich hier in der einen Stunde History von Blei gesprochen. Die bleierne Kanzlerschaft von Helmut Kohl, belastbar, aber träge und monoton. 16 Jahre waren das. 12 Jahre hat Angela Merkel auf dem Buckel. Angela Merkel, die unter Helmut Kohl die CDU kennengelernt hat, ihn dann absägte und heute Bundeskanzlerin ist. Wir sprechen jetzt mit Journalistin und Merkel-Biografin Jacqueline Beusen. Hi Jacqueline.
Hallo.
Sind wir wieder bleiern, verbleit, eingebleit, Bürger im Bleimantel oder ist das anders als damals?
Ja, ich glaube, das ist alles kaum vergleichbar. Heute haben wir eine ganz andere Dynamik, eine andere Stimmung im Land und wir wollen jetzt auch mal nicht, wenn wir die Wahlkampfsituation uns vor Augen führen, Gerhard Schröder mit Martin Schulz vergleichen und auch die anderen weltweiten Krisen oder diejenigen, die die Krisen schüren, sind unvergleichlich. Also ja, das mit den Bleiern halte ich für die Beschreibung einer historischen Zeit, aber nicht für heute passend.
Okay, dann schauen wir mal, ob es sonst irgendwelche Parallelen vielleicht gibt. Angela Merkel ist als DDRlerin ja eigentlich erst in den 90ern so richtig in die CDU reingewachsen und da hatte nun mal Kohl die Zügel in der Hand. Kohl hat Merkel dann auch durchaus gefördert, ne? hört und liest man so, bis sie ihn dann aber über die Spendenaffäre, über die wir auch schon gesprochen haben, brutal abgesägt hat. Hat sie so diese Machtpolitik, das hart durchbeißen, hat sie das vielleicht von Kohl gelernt?
Also sicher hat sie vieles von ihm gelernt, aber sie hat doch auch ein eigenes politisches Talent und einen eigenen politischen Charakter. Sie hat, darüber hat ja Hans Leyendecker auch eben gesprochen, Helmut Kohl tatsächlich auf dem Höhepunkt der Spendenkrise politisch kaltgestellt und so ganz enthusiastisch auch später die Versöhnung mit ihm nicht gesucht, aber sie hat die Partei aus der damaligen Krise in eine neue Zeit geführt. Und man sollte auch nicht unterschätzen, dass Angela Merkel zuvor schon einmal Zeitzeugin eines Untergangs war, einer vermeintlich unangreifbaren Partei und irgendwie auch monolithischen Machtstruktur. Das war keine Partei, der sie angehörte oder nahesteht. Es war auch wirklich keine vergleichbare Staats- oder Gesellschaftsform, aber eine prägende Erfahrung.
Um das vielleicht kurz aufzulösen, du meinst die SED in der
genau,
DDR.
Genau, das Undenkbare wurde mit dem Ende des SED-Staates möglich und sie hat rasch erkannt, wie sie in dieser Situation ja für sich selber auch gewonnene Freiheit nutzen kann. Sie wurde immer ein bisschen unterschätzt, nicht ganz ernst genommen von vielen und sie stand natürlich auch im Schatten von Helmut Kohl.
Interessant finde ich, dass beide auch sehr europäische Kanzler sind oder beziehungsweise waren. Kohls Drähte für Europa haben wir ja heute schon viel besprochen und Merkel ist ja irgendwie die personifizierte Euromanagerin geworden. Steckt da was hinter oder ist das bloßer Zufall der Geschichte?
Ja, ich glaube nicht, dass die Geschichte sich wiederholt, aber was beiden eigen ist, ist sicherlich eine jeweils prägende historische Erfahrung. Und das hat mit Europa und der politischen Überzeugung zu tun. Helmut Kohl, 1930 geboren, da war es das Kriegserlebnis, der Verlust des Bruders. Das prägte ihn sehr stark und brachte ihn dazu, Europa dann als großes Friedensprojekt zu begreifen. Und bei Angela Merkel ist die Erfahrung von Unfreiheit und eben auch nicht gewährten Menschenrechten die Prägung. Sie war 35, das muss man sich mal vor Augen führen. Sie war 35 Jahre alt, als die Mauer fiel. Insofern ist für sie Europa, auch die Ausdehnung Europas in ihren einstigen Wahrnehmungsraum nach Osten, für sie natürlich ganz, ganz wichtig. Das gilt, Europa gilt für sie als Freiheitsprojekt und eben als politischer Raum der Rechtsstaatlichkeit.
Ansonsten kann man aber noch feststellen, dass beide, eben Merkel und Kohl, für die CDU damals und heute so starke Persönlichkeiten geworden sind. Bei Kohl sprach man ja sogar vom System Kohl, ja, dass die ganze Partei in die Abhängigkeit einer Person geraten ist. Würdest du sagen, jetzt gibt es auch ein System Merkel? Wiederholt sich das?
Ja, ganz identisch ist es natürlich nicht, aber es gibt eine Parallele. Beide begannen als Reformer der CDU. Das kann man sich jetzt vielleicht auch nicht mehr so richtig vorstellen. aber tatsächlich hat Angela Merkel ja die CDU modernisiert und sie hat einen Generationswechsel eingeleitet und die Generation, die zu Kohls Zeiten jung und ambitioniert war und ihm nachfolgen wollte, die hat sie natürlich entschlossen in den Ruhestand geschickt. Und sie hat auch eine Nachwuchsgeneration um sich geschart, dass sie niemanden bevorzugt, also keinem Kronprinz oder keiner Kronprinzessin übers Köpfchen streicht, das ist irgendwie auch klar, denn damit würde sie sich selbst natürlich irgendwie entmachten und so ungeschickt ist sie ja wirklich nicht. Also, sie sagt, noch hat sie dem Land was zu geben, das ist so eine typische bescheidene Merkel-Formulierung, sie tritt halt nochmal an, aber wenn es eben eine Konstante auch in ihrem Leben gibt, dann ist es die, sie kann eben mit überraschenden Wenden umgehen und sie hat selbst immer Freund und Feind überrascht.
Vielleicht doch ein bisschen flexibler als Kohl?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Helmut Kohl war da sicherlich im Vergleich berechenbarer. Insofern können wir mal darauf warten, womit sie uns als nächstes überraschen.
Jacqueline Beusen war das in Deutschlandfunk Nova. Wir haben den Sprung gewagt von Helmut Kohl zu Angela Merkel. Danke dir, Jacqueline.
Jo, sehr gerne und eine schöne Sendung noch.
Besten Dank. Eine Stunde History ist aber fast um und wir kommen zum Schluss. Matthias, jetzt nochmal hier an diesem Sonntag und unserer Sendung zu Helmut Kohl, bevor wir ihn dann irgendwann mal ruhen lassen, zu dir. Und du kannst ja zum Abschied leises Servus sagen und mal einordnen, was eigentlich Helmut Kohl jetzt wirklich für uns und das 20. und auch das 21. Jahrhundert bedeutet.
Ja, also Helmut Kohl, den müssen wir wirklich alle kennen. Das ist mal ganz wichtig, egal wie alt man ist. Das ist ein Mann, der unsere Geschichte tatsächlich extrem geprägt hat. Und mit ihm gibt es zwei weitere, die müssen wir auch tatsächlich in so eine Art Dreiklang packen. Und von allen beiden Vorgängern sozusagen ist er auch sehr stark geprägt. Also der erste war natürlich Konrad Adenauer, der den Entschluss sozusagen durch und umgesetzt hat, die westlichen Besatzungszonen eben nach Westen zu integrieren.
Der erste Bundeskanzler.
Die Bundesrepublik in den Westen zu integrieren, auch der NATO beizutreten, also sehr, sehr komplizierte Verhandlungen zu führen, auch sehr viel komplizierte innenpolitische Debatten zu führen. Der zweite Mann, der eben sehr entscheidend war und dann einen Ausgleich, auch sozusagen ein Gleichgewicht geschaffen hat, das war Willy Brandt.
Keine Sendung ohne Willy Brandt.
Keine Sendung ohne Willy Brandt, der erste Sozialdemokrat auf dem Kanzleramt, der eben die Aussöhnung mit Osteuropa, mit den Kriegsgegnern im Osten, mit der Sowjetunion, mit Polen, mit der Tschechoslowakei und auch einen Grundlagenvertrag mit der DDR damals hergestellt hat. Damit war Deutschland sozusagen wieder nach beiden Seiten geöffnet. Und auf dieser Basis, auf dieser Grundlage konnte dann etwas passieren, was eben eine europäische Entspannungspolitik genannt wurde. Trotz Doppelbeschluss, trotz Aufrüstung, trotz alledem liefen ja im Hintergrund immer diese Versuche zu entspannen. Es gab den KSZE-Prozess, also Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und an dessen Ende war sozusagen der Auflösungsprozess in Osteuropa zu sehen, eben auch der in der DDR. Und da stand dann Helmut Kohl und der hat dann wirklich in einer wunderbaren Art und Weise dieses vollendet sozusagen. Er hat nämlich es tatsächlich geschafft, was die beiden Vorgänger auch wollten, Europa wieder zu vereinigen. Und noch als letzten Satz, es war der einzige Sozialdemokrat, zu dem er ein gutes Verhältnis hatte, Willy Brandt.
Damit sagen wir jetzt Rest in Peace und lassen dich in Frieden, Helmut Kohl. Und ich sage Danke an Matthias und ich sage auch noch bis nächste Woche. Dann besprechen wir hier in der einen Stunde History Holodomor, die schwerste Hungerkatastrophe, die die Ukraine je erlebt hat. Bis dahin macht's gut, schaut gerne auf deutschlandfunknova.de vorbei oder auch bei Spotify oder iTunes. Da findet ihr alle Ausgaben der einen Stunde History zum Download. Markus Dichmann heiße ich. Ciao. Schönen Abend euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.